NDR Info. Das Forum.
Heute mit der Sendung Zurück ins Heim, Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern und das Wohnungsproblem. Viele Menschen, die seit Mitte 2015 als Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern angekommen sind, haben bereits eigene Wohnungen bezogen. In manchen Regionen des Bundeslandes gibt es leerstehende Wohnungen, die rasch an die Flüchtlinge vergeben werden konnten. Gleichzeitig unterhält Mecklenburg-Vorpommern über 6.000 Plätze in kommunalen Gemeinschaftsunterkünften, in denen zurzeit nur knapp 2.000 Menschen wohnen. Das Land möchte nun wieder mehr Menschen in den Gemeinschaftseinrichtungen unterbringen, statt für Unterkünfte doppelt zu zahlen. Für manche Familien heißt das, dass sie nach längerer Zeit in einer eigenen Wohnung zurück in ein Flüchtlingsheim ziehen sollen. Alexa Hennings hat mit einigen von ihnen gesprochen.
Ein Flachbau in der Parchimer Weststadt, Plattenbaugebiet. Einst war hier ein Kindergarten, heute steht Kinder-, Jugend- und Familientreff Diakoniewerk Dobbertin am Eingangsschild. Offene Jugendarbeit, Schulsozialarbeit, Straffälligenhilfe, Erziehungshilfe, Jugendhilfe, Migrantenarbeit. Reparaturstelle für gesellschaftliche Schäden aller Art. Hier machen Kinder ihre Hausaufgaben und können spielen. Die Tischtennisplatte ist immer umlagert. Der Fitnessraum wird vor allem von den Jugendlichen besucht. Die meisten hier sind Migranten. Bakar, sein Name wurde geändert, ein großer, kräftiger Mann, 37 Jahre alt, ist nicht zum Muskeltraining gekommen, sondern zum Reden. Migrationssozialberatung steht an einer Tür. Bakar ist verabredet. Natascha Steinbrecher, Migrationsberaterin und Übersetzerin, erwartet ihn. Bakar ist Tschetschene, er spricht Russisch. Vor anderthalb Jahren kam er mit seiner Familie nach Deutschland. Auf der Flucht vor Armut, Perspektivlosigkeit und Verfolgung. 6 Kinder hatte die muslimische Familie damals. In Deutschland wurde das 7. geboren.
Also die wurden vom Horst wurden die nach Schwerin geschickt und von Schwerin in die Wohnung. Сколько вы там прожили в этой квартире?
Квартире 1 год 5 месяцев.
1 Jahr 4,5 Monate haben wir in der Wohnung gewohnt. И потом вам сказали?
В Хайм переехать.
Und dann wurde uns gesagt, dass wir zurück in gemeinsame Unterkunft ziehen müssen. Das Ganze passierte am 20. Oktober.
Zuerst hatte die Familie Glück. Nur jeweils eine Woche musste sie in den beiden Erstaufnahmeheimen für Mecklenburg-Vorpommern in Horst und in Schwerin-Sternbuchholz leben. Die Heimplätze waren knapp zu Zeiten, in denen täglich tausende Flüchtlinge Deutschland erreichten. Da bekam eine große Familie wie die von Bakar schneller eine eigene Bleibe. Sie waren froh, in eine 4-Zimmer-Wohnung in der Parchimer Weststadt ziehen zu dürfen.
Normal, wir жили, хорошо жили, да. Мы были довольны очень.
Wir haben schon die Wurzeln ziehen lassen und wir haben uns wohl gefühlt. Wir waren zufrieden.
У меня напротив жил сириец.
Die Kinder sind zwischen 1 und 13 Jahren alt. 3 gehen in Parchim zur Schule, 2 in den Kindergarten. Die Jüngsten werden zu Hause betreut. Eine vorläufige Anerkennung als Asylbewerber, die sogenannte Duldung, hatte die tschetschenische Familie zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Dann kam der 20. Oktober 2016. Der 37-jährige Familienvater erzählt, dass 2 Mitarbeiter der Ausländerbehörde vor seiner Wohnungstür gestanden hätten.
Also die haben uns gesagt, ihr sollt sofort eure Sachen packen und rüberziehen, wo wir gesagt haben, das würden wir an einem Tag alles nicht schaffen. Und dann haben die uns 2 Tage zur Verfügung gestellt. In 2 Tagen waren die Männer bei uns, standen an der Tür und am 22. waren wir schon im Heim gewesen.
In den 2 Tagen war Bakar in den Parchimer Behörden unterwegs, um auf die Situation der 9-köpfigen Familie aufmerksam zu machen, die von einem Tag auf den anderen ihre Wohnung räumen und in 2 kleine Zimmer ohne Küche und Bad im Parchimer Flüchtlingsheim ziehen sollte.
Also wir waren bei der Ausländerbehörde und uns wurde so übersetzt, ihr sollt da rausziehen und wenn ihr euch wehrt, dann wird Polizei angerufen und ihr werdet da rausgeschmissen. Deswegen haben wir gar nichts dagegen getan.
Grund für diese Vorgehensweise und auch für die rüde Ausführung ist weder ein Gesetz noch eine Verordnung. Ulrike Seemann-Katz, Vorsitzende des Flüchtlingsrats Mecklenburg-Vorpommern, sind mehrere solcher Fälle bekannt.
Die rufen dann bei uns an und fragen, wie ist denn die rechtliche Grundlage? Und rein theoretisch gibt es sie nicht. Es gibt also keinerlei schriftliche Anweisung an die Sozialämter, das jetzt machen zu müssen. Aber es gibt eben durch das Innenministerium die Ansage, mündliche in Gesprächen, ist das erfolgt, mündliche Ansage, doch Steuergelder zu beachten. Und das Innenministerium bezahlt halt alle notwendigen Ausgaben, aber sagt dann eben auch gleich, was notwendig sei.
Und notwendig ist erst einmal Sparen. Viele der 2015 schnell geschaffenen Unterkünfte sind längst nicht mehr voll belegt. Auch wenn einige, wie die in Basepol, schon geschlossen wurden, gibt es genügend freie Plätze, vor allem in jenen Heimen, die schon längere Zeit bestehen. So auch in Parchim. Das Land überweist den Landkreisen Geld für diese Heimplätze, ob sie genutzt werden oder nicht. Und zusätzlich bezahlt es die Miete für jene Wohnungen, die Asylbewerber beziehen konnten, als Heimbetten knapp waren.
Und das Innenministerium hat das auch gefördert und hat auch gesagt, ihr müsst immer 20 Wohnungen vorhalten, damit ihr Leute ganz schnell umverteilen können. Und so ist das passiert, dass die Menschen, obwohl das Verfahren nicht abgeschlossen ist, in Wohnungen gelandet sind, damit in der normalen Nachbarschaft, also normal in Anführungsstrichen, und damit findet Integration statt. Die Menschen schlagen Wurzeln, wenn sie erstmal irgendwo in einem Ort ankommen.
Die Integration zu unterbrechen oder zu gefährden, steht auf der einen Seite. Auf der anderen Seite die doppelte Belastung der Landeskasse. Der soll nun Einhalt geboten werden. Leider war man im Schweriner Innenministerium nicht zu einem Interview für diese Sendung bereit, nur zu einer kurzen schriftlichen Stellungnahme.
In den kommunalen Gemeinschaftsunterkünften stehen insgesamt maximal ca. 6.600 Plätze zur Verfügung. Im September 2016 waren diese mit ca. 1.900 Personen belegt. Aufgrund der über die vergangenen Wochen und Monate zurückgehenden Asylbewerberzugangszahlen haben diese Unterkünfte freie Kapazitäten, die nun vorrangig belegt werden. Für die dezentrale Unterbringung wurden durch die zuständigen Landkreise und die kreisfreien Städte Wohnungen angemietet. Derzeit werden landesweit ca. 6.200 Personen dezentral in Wohnungen untergebracht. Das Innenministerium hat im Rahmen von Gesprächen mit jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt gesondert erörtert, inwieweit die bestehenden Kapazitäten unter Berücksichtigung möglicher Reserven angepasst werden können. Im Rahmen dessen wird vor allem der Bestand an dezentralen Wohnungen schrittweise reduziert und die vorhandenen Kapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften genutzt.
Es gab aber auch Fälle, dass eben im Einzelfall dann auch geprüft wird, ist es jetzt sinnvoll, die Menschen umzuverteilen oder nicht. Das passiert auch. Dann wird auch auf den Wunsch der Familie eingegangen. Das gibt es auch, aber nur dann, wenn die Menschen Hilfe haben oder wenn sie welche gefunden haben. Also man muss dann irgendwie schon den Zugang haben dazu.
Zugang zu Flüchtlingshilfevereinen oder Kontakte zu deutschen Paten hatte die über Weißrussland und Polen geflüchtete Familie nicht. So stand sie ohne Hilfe der Ansage aus dem Innenministerium gegenüber, die Wohnung binnen Stunden zu räumen.
Am 20. habe ich 3 Schläge auf einmal bekommen. Mir wurde 2 Angebote gemacht, also entweder Ausreise freiwillig oder Deport nach Polen und gleichzeitig in den Gemeinschaftsunterkunft umzuziehen. Und nach ein paar Minuten haben wir schon Duldungsunterlagen bekommen. Das war ein kompletter Schock für mich und meine Familie gewesen.
Entweder die Familie bekommt den Status der Duldung und geht dafür ins Heim. Oder sie wird abgeschoben. Diese Dinge zu verbinden, noch dazu quasi zwischen Tür und Angel zu verhandeln, hält Ulrike Seemann-Katz vom Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern für unzulässig.
Das kann natürlich mal gar nicht der Fall sein, weil das kann man nicht miteinander vergleichen. Das kann man gar nicht gegeneinander ins Verhältnis setzen. Das ist auch eine Form der Erpressung, würde ich sagen, an der Stelle. Der Landkreis selber musste dann die Wohnungen kündigen. Und was ich kritisiere, ist, also das läuft aber landesweit so, dass die Geflüchteten so von einem Tag auf den anderen umziehen müssen. Dass ihnen manchmal am Abend vorher gesagt wird, morgen früh werdet ihr abgeholt und dann werdet ihr wieder in das Heim transportiert. Und dann kann man natürlich auch gar nichts mehr machen. Das ist vielleicht auch die Zielstellung, die dahinter steht, damit nicht zu viel Widerstand dafür steht.
Rein rechnerisch könnten in Mecklenburg-Vorpommern 4.700 Flüchtlinge, die schon in eigenen Wohnungen leben, zurück in die Heime geschickt werden. Denn dort stehen ebenso viele Betten leer. Rückführungen in diesem Ausmaß wird es jedoch vermutlich nicht geben, auch wenn sich dies unter Umständen im Wahlkampf gut verkaufen ließe. Zum Beispiel hat die Landeshauptstadt Schwerin selbst auf dem Höhepunkt der Fluchtbewegung nicht darauf gesetzt, kommunale Heimplätze zu schaffen. Hier werden die Neuankömmlinge gleich in Wohnungen einquartiert. Im Neubaugebiet Großer Dreesch gibt es trotz der Abrissarbeiten der vergangenen Jahre immer noch leerstehende Wohnungen. Anders ist die Lage in Rostock oder Greifswald, wo die Flüchtlinge auf dem Wohnungsmarkt auch mit Studenten konkurrieren. Und auch mit anderen Flüchtlingen, die inzwischen ihre Anerkennung bekommen haben und damit das Recht auf eine Wohnung.
Und da gibt es jetzt wieder dieses Problem, dass die dann ja bei den Jobcentern sind und sich eigene Wohnungen suchen dürfen und dann aber keine finden. Und jetzt sagen die Landkreise, wir bieten euch die Wohnung an, die wir angemietet hatten für Geflüchtete, als sie noch im Verfahren waren, und versuchen die dann zu vermitteln an anerkannte Flüchtlinge. Und dann müssen die natürlich aber leer sein. Und dann führt das dazu, dass dann jetzt so ein Rundtausch, so ein Zirkeltausch stattfindet. Das ist aber für die Geflüchteten natürlich eigentlich unerträglich, weil sie Nachbarn verlieren, die Kinder verlieren Freunde, Schulplätze müssen gewechselt werden und so weiter und so fort.
Viele Wohnungen, die die Landkreise für Flüchtlinge angemietet haben, liegen in Mecklenburg-Vorpommern auf dem platten Land. Manche nahezu ohne Anbindung an größere Ortschaften, wenn man vom Schulbus absieht. Oft sind es ehemalige Armeeobjekte. Von dort aus zu Deutsch- oder Integrationskursen zu gelangen oder gar eine Arbeit zu finden, ist fast unmöglich.
Demen ist so ein Beispiel. Da wird dann oft auch gesagt, ja, Deutsche müssen da ja auch wohnen. Das ist richtig. Und die können da auch wohnen, die haben nämlich die Freizügigkeit, die haben möglicherweise eine Fahrerlaubnis, ein Auto und solche Dinge. Und das ist absolut nicht vergleichbar mit jemandem, der die Sprache nicht beherrscht und sich dann irgendwo so in so einem leerstehenden Block wiederfindet.
Seit kurzem herrscht noch mehr Druck. Das neue Integrationsgesetz, das im Juli 2016 vom Bundestag verabschiedet wurde, sieht eine sogenannte Wohnsitzauflage vor. Sie wird nicht nur von den Flüchtlingsräten kritisiert, sondern von vielen Organisationen und Vereinen, die in der Praxis mit Migranten zu tun haben. Die Wohnsitzauflage betrifft bereits anerkannte Flüchtlinge und zwingt sie, für 3 Jahre an jenem Ort wohnen zu bleiben, dem sie im Asylverfahren zugewiesen wurden. Betroffen sind rückwirkend alle, die erst nach dem 1. Januar 2016 ihre Anerkennung bekamen. Vorher konnten alle Migranten, deren Asylverfahren abgeschlossen sind und die eine Aufenthaltserlaubnis haben, ihren Wohnort frei wählen.
Nordrhein-Westfalen setzt diese Wohnortzuweisung sehr rigoros um. Die Menschen kommen zurück und wenn sie dann erstmal keine Wohnung hier sofort finden, muss man ihnen ja irgendwie ein Dach über dem Kopf bieten und dann gehen die auch in die Gemeinschaftsunterkünfte.
Integrationspolitisch absurd, rechtlich problematisch. Autoritäre Integrationspolitik für Flüchtlinge.
So beurteilt Pro Asyl die neue Wohnsitzauflage. Wenigstens gibt es Ausnahmen für jene, die an einem anderen Ort eine Arbeit oder einen Ausbildungsplatz gefunden haben. Aufgrund rechtlicher Bedenken setzen bisher auch noch nicht alle Bundesländer die Wohnsitzauflage um.
Das war ja wirklich so, dass im Vorfeld dieses Integrationsgesetzes ganz viel über diese Wohnortzuweisung diskutiert wurde. Und abgesehen davon, dass alle Menschen, die sich mit Menschenrechtsfragen auseinandersetzen und sowieso aus der Flüchtlingsarbeit kommen, immer gesagt haben, das ist wieder die Genfer Flüchtlingskonvention und gegen ein EuGH-Urteil, gab es natürlich auch von der anderen Seite aus der Praxis auch von den Ausländerbehörden beispielsweise, den Hinweis, dass das gar nicht geht, dass man es vor allen Dingen nicht rückwirkend umsetzen kann. Und da hat sich dann die Bundespolitik irgendwie durchgesetzt und hat aber damit große Probleme produziert.
Diese Probleme bekommt jetzt die Familie von Bakar zu spüren. Das Flüchtlingsheim in Parchim ist ein Flachbau, ein langer, im Winter zugiger und kalter Gang, links und rechts Zimmertüren, Sanitärräume und Küchen sind gemeinschaftlich. Von 4 Herden in der Küche funktioniert zurzeit nur einer. Lebensmittel, Geschirr und Töpfe muss jeder auf seinem Zimmer unterbringen. Mit 9 Personen bewohnt Bakars Familie 2 knapp 20 Quadratmeter große Zimmer. Laut Gesetz stehen jedem Menschen im Heim 6 Quadratmeter zu. Somit hat die Familie rund 15 Quadratmeter zu wenig Raum. Bakars Nachfrage nach einem weiteren Zimmer blieb aber bisher erfolglos, obwohl es leerstehende Zimmer in der Unterkunft gibt. Bakars Frau steht mit der Kleinsten auf dem Arm in dem mit Betten und Schränken vollgestellten Raum.
Also ich war sehr schockiert, was machen wir mit den Kindern. Das war ein Schicksal für uns gewesen. Sogar jetzt mache ich mir Sorgen, die Kleine zu baden, weil man muss den langen Flur laufen. Und bei dem Wetter ruckzuck ist sie erkältet. Und was mache ich dann?
Zum Arzt zu gehen mit den Kindern ist nicht einfach, bemerkte die Mutter erst unlängst. Die Einjährige, die sie auf dem Arm trägt, ist knapp neben dem linken Auge verwundet. Sie hatte versucht, sich an einer Schranktür hochzuziehen. Die ging auf und schlug dem Kind ins Gesicht.
Wie Sie gerade sehen, das Mädchen hat sich verletzt. Vom Sozialamt bekommen wir keine Bescheinigung, dass wir zum Kinderarzt gehen können. AOK-Karte haben wir auch nicht und beim Arzt werden wir nicht aufgenommen.
Die Jüngste wird kaum vom Arm heruntergelassen, weil der Teppichboden im Zimmer völlig verdreckt ist. Fett und andere Flecken, die man nicht mehr wegbekommt. Wie viele Familien mögen hier schon gewohnt, gekocht und gegessen haben seit der letzten Renovierung? Im anderen Teil des von den Maltesern geleiteten Heims beginnen jetzt immerhin Malerarbeiten auf dem Flur. Bakar hat sich gemeldet, um dort die alten Tapeten abzureißen. 80 Cent bekommt er dafür pro Stunde. Sein größter Wunsch, eine Arbeitsstelle.
Я работал всегда, всю жизнь я работал, всю жизнь, 14 лет я работал, по сегодняшний день.
Also ich kann mir jede Tätigkeit vorstellen, auch Baustelle. Es jagt mir keine Angst ein. Ich bin für alles offen.
Im Nachbarzimmer wohnen die vier ältesten Kinder. Drei von ihnen gehen schon zur Schule. Der Vater ist stolz auf seine Jungs, die sich schon besser als er in der neuen Sprache verständigen können.
Der Älteste hat sogar den ersten Platz in Mathe bekommen. Und von den Lehrern wird er ständig gelobt.
Im Zimmer der Jungen gibt es nur einen kleinen Tisch, keine Schreibtische.
Zwei Zimmer, das ist auch für uns sehr schwer. Wir können nicht so gut lernen.
Der 13-Jährige hat weder seinen Lehrern noch seinen Mitschülern erzählt, dass er nun im Heim wohnt.
Nein, ich habe nicht gesagt. Ja, aber ich habe gesagt, wir haben eine Wohnung getauscht.
Auch die Sportkameraden wissen es nicht. Dreimal in der Woche gehen Bakars Söhne zum Boxtraining. Freunde mögen sie hierher ins Heim nicht einladen.
Gewünscht habe ich mir, dass meine Kinder die Schule hier beenden, Berufsabschluss bekommen und hier Arbeitsstelle bekommen. Aber so wie es gerade aussieht, ist schlimm.
Immerhin bedeutet Duldung die vorübergehende Aussetzung der Abschiebung. Aber es bedeutet auch Warten. Unendliches Warten mitunter. Eine sechsköpfige kurdische Familie aus dem Irak hat volle 14 Jahre im Parchimer Heim gewohnt, bevor sie eine eigene Wohnung bekam. Natascha Steinbrecher, die in den 90er Jahren aus Russland nach Deutschland kam, konnte eine Ausbildung zur Erzieherin machen und arbeitet jetzt als Migrationsberaterin. Der Besuch bei Bakars Familie im Heim hat sie sichtlich mitgenommen.
Ich bin gerade total geschockt. Ich weiß nicht, wie ich mich dazu äußern kann. Und unter solchen Lebensbedingungen, wie der Familie hier zur Verfügung gestellt wurden, ich bin gerade beim Überlegen, ich hätte das gar nicht geschafft. Gar nicht. Und zwar, die haben erzählt, in die zentrale Wohnung hatten die auch Metallbetten stehen und also nur das Nötigste. Aber wenigstens Integration hat stattgefunden, wo die mit den Familien in Kontakt kamen und die Kinder Lust und Laune hatten, was zu lernen, wie er vorhin erzählt hat. Die können jetzt zu viert in einem Zimmer Hausaufgaben gar nicht machen. Das geht auch nicht. Wie soll es weiterlaufen, ne, bei der Familie?
Die Leiterin des Parchimer Kinder-, Jugend- und Familientreffs, Gabriele Liebenow, ist im Moment auch ratlos.
Es ist wahrscheinlich schwer zu vermitteln. Einerseits leere Zimmer zu bezahlen, andererseits zusätzlich die Miete für eine Wohnung, für eine Familie auch zu übernehmen. Andererseits denke ich mir, dass genau das in der jetzigen Situation nötig ist. Es gibt Familien, die leben über ein oder anderthalb Jahre bereits in einer dezentralen Unterbringung, die de facto eine eigene Wohnung ist. Die Menschen derartig zu entwurzeln, gerade für die Kinder die Bedingungen derartig zu verschlechtern, ist eine kontraproduktive Maßnahme, was die Integrationsbemühungen der Familie selbst angeht, aber auch die Integrationsbemühungen des öffentlichen Trägers und vieler, vieler freier Träger und ehrenamtlicher Helfer.
Ab ins Heim, binnen 48 Stunden. Den Schock, den sie vor drei Monaten erlitt, hat die tschetschenische Familie noch längst nicht überwunden. Ihr Leben fühlt sich jetzt an, als seien sie aufs Abstellgleis geschoben worden. Alle neun, vom Baby bis zum Vater.
Also reich bin ich nicht, allerdings ich bin reich an den Kindern und das ist alles, was ich heutzutage habe und bin stolz, dass wenigstens meine Kinder gesund und hier sind. Ich versuche schon mit denen in Gespräch zu kommen und mache den Mut, das dauert nicht mehr lange, müssen wir so annehmen, wie unser Leben ist, können wir jetzt nichts daran ändern.
In der Reihe des Forum hörten Sie Zurück ins Heim, Flüchtlinge in Mecklenburg-Vorpommern und das Wohnungsproblem. Eine Sendung von Alexa Hennings, Redaktion Susanne Gommert.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.